Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Wirkstoffklasse, die in Ozempic steckt, hilft gegen Diabetes. Aber wie es aussieht, auch gegen Parkinson. Wie gut, das besprechen wir später in dieser Sendung. Ich bin Christiane Knoll, herzlich willkommen. In den USA erwarten die Menschen gerade ein gigantisches Naturschauspiel und klingen wird das so. Das sind Zikaden, und zwar richtig viele Zikaden. Sie haben viele Jahre im Boden gelebt und kommen jetzt bald alle auf einmal nach oben. Es werden wohl so viele wie schon seit 2 Jahrhunderten nicht mehr. Mit mir im Studio ist jetzt Friederike Walchner-Serie. Friederike, du wirst uns gleich verraten, wie wir von Europa aus ein bisschen miterleben können, wie die Zikaden über die USA hereinbrechen. Aber vielleicht klären wir als erstes, warum kriechen denn jetzt überhaupt so viele von diesen Zikaden auf einmal aus dem Boden?
Ja, das liegt daran, dass es sich bei diesen Zikaden um besondere Zikaden handelt. Die Gattung heißt Magi-Zikada, magische Zikaden. Das Magische an ihnen ist, sie sind synchronisiert. Es gibt insgesamt 15 verschiedene Bruten von diesen Maga-Zikadas und alle Insekten innerhalb einer Brut machen exakt zur gleichen Zeit den gleichen Lebenszyklus durch. Also das bedeutet, die Zikaden bleiben erst einmal an den Wurzeln von großen Bäumen und trinken das Xylem, also den Saft von den Bäumen, und dann kommen sie entweder nach 13 oder sogar erst nach 17 Jahren alle gleichzeitig an die Oberfläche.
13 oder sogar 17 Jahre im Boden, das ist ja eine recht lange Zeit. Wissen wir, warum die so lange in der Erde bleiben?
Ja, leider nicht. Es gibt eine Hypothese, die besagt, dass diese langen Lebenszyklen in der letzten Eiszeit entstanden sein könnten, damit die Zikaden bei kalten Temperaturen seltener an die Oberfläche raus mussten. Auch die Zahlen selbst haben schon zu Spekulationen geführt, weil 13 und 17 Jahre.
Primzahlen.
Genau.
Kann das Zufall sein?
Genau. Es gibt zum Beispiel die Theorie, dass diese ungewöhnlichen Primzahlen verhindern sollen, dass sich Fressfeinde auf die Zikaden spezialisieren. Andererseits wurde vor ein paar Jahren ein Pilz entdeckt, der genau das geschafft hat. Also der hat sich an den Lebenszyklus der Zikaden angepasst und befällt sie jetzt so regelmäßig. Also vielleicht ist es ein Zufall, vielleicht nicht, aber alle Hypothesen haben irgendwie noch Mängel und es ist nicht einfach so geklärt bisher.
In diesem Jahr kommen besonders viele Zikaden raus. Was steckt dahinter?
Ja, die Besonderheit in diesem Jahr ist, dass gleich zwei Bruten zusammen nach oben kommen. Die eine Brut, die hat jetzt gerade 17 Jahre im Boden verbracht und die andere, die war die letzten 13 Jahre im Boden. Das letzte Mal, dass diese beiden Bruten gemeinsam rausgekommen sind, ist mehr als 2 Jahrhunderte her und die beiden Bruten liegen direkt nebeneinander und werden wirklich ein riesiges Gebiet abdecken, fast die ganze östliche Hälfte der USA.
Muss man sich da Sorgen machen? Fressen die jetzt die Felder leer oder beißen sie?
Nein, solange einem das nicht stört, wenn überall draußen unzählige große schwarze Insekten mit roten Augen sitzen, machen sie eigentlich keine Probleme. Also Maga-Zikaden sind auf jeden Fall keine Plage wie Heuschrecken zum Beispiel, weil sie kein Getreide fressen. Sie saugen vielleicht noch ein wenig Xylem, aber also wer so eine Apfelfarm hat und junge Bäume, der muss sich vielleicht noch ein bisschen aufpassen und die Bäume schützen, aber es wird nichts kahl gefressen. Und beißen tun sie auch nicht und es ist relativ schnell auch wieder vorbei. Ziemlich kurz nachdem die Weibchen die Eier abgelegt haben, sterben alle Tiere und verbreiten dann einen unglaublichen Gestank, habe ich mir sagen lassen.
Woher wissen die Zikaden denn eigentlich, wann es genau Zeit ist, rauszukommen?
Ja, das fragen sie Forschende echt auch schon eine ganze Weile, weil die Frage dahinter ist ja eigentlich, haben die Zikaden ihre eigene biologische Uhr entwickelt? Also hocken die Zikaden im Boden und zählen irgendwie Monate? Aber es gab Experimente und es ist wohl eher so, dass die Zikaden irgendwie die Abfolge der Jahreszeiten abwarten. Also vielleicht schmecken sie sozusagen die Veränderungen im Baumxylem oder so. Aber das wissen wir wirklich auch noch nicht so genau.
Ja, sehr spannend das Ganze. Und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wann geht's endlich los? Du hast die Lage in den USA in den letzten Tagen ganz genau verfolgt und das ging auch, weil es nämlich eine App gibt.
Ja, also insgesamt ist das klasse. Es gibt da wirklich eine lange Tradition an Citizen Science, also Bürgerinnen und Bürgern, die Forschende unterstützen und ihnen mitteilen, wann und wo genau die Zikaden gerade rauskommen. Früher haben Menschen da wirklich Postkarten geschickt und später Telegramme und E-Mails. Und inzwischen gibt es aber Smartphones. Und das hat wirklich alles verändert, dank einer App Cicada Safari. Damit können Menschen ganz einfach Bilder von Zikaden aufnehmen, denen sie dann unterwegs begegnen. Und die Bilder werden dann gemeinsam mit dem Standort als kleiner Punkt auf so einer Karte markiert.
Und diese App, die kann ich mir hier in Europa auch runterladen?
Ganz genau, ich habe sie runtergeladen. Man kann hier leider keine periodischen Zikaden tracken, aber ich schaue gerade regelmäßig rein und es ist schon echt super, weil ich sehe da jetzt jeden Tag, es geht wirklich los, seit Mittwoch tauchen jeden Tag neue Bilder auf und kommende Woche werden die Zahlen da wirklich explodieren.
Also die Zikadeninvasion ist gerade gestartet. Wer sie mitverfolgen will, kann das zum Beispiel mit der App Cicada Safari. Cicada schreibt sich vorn und in der Mitte mit C. Danke bis hierhin, Friederike. Wir hören uns gleich nochmal. Was hat die Parkinson-Krankheit mit Diabetes und mit krankhaftem Übergewicht zu tun? Irgendeine Verbindung muss es geben, denn wie im New England Journal of Medicine nachzulesen ist, wirkt ein mit dem vielgehypten Präparat Ozempic verwandtes Medikament auch gegen Parkinson. Der Parkinson-Spezialist Ulrich Wüllner war ziemlich angetan von den neuen Daten und er hat mir gestern auch erklärt, wie man überhaupt auf die Idee kommt, ein Diabetes-Medikament gegen Parkinson zu testen.
Wahrscheinlich gibt es eine Art gemeinsame zugrunde liegende Pathologie, also eine krankhafte Veränderung im Bereich der Entzündungsreaktion. Ich glaube aber in diesem Fall, tatsächlich weiß ich es nicht genau, aber ich glaube, dass irgendwann in den 10er Jahren Menschen mit diesem Diabetes-Medikament behandelt worden sind, damals noch mit der Leitsubstanz Exenatid. Und dass es eine Zufallsbeobachtung war, dass aufmerksame Ärztinnen und Ärzte festgestellt haben, der Parkinson wurde besser, obwohl eigentlich nur ein neues Diabetes-Medikament eingesetzt wurde.
Und jetzt gibt es eine neue, größere Studie, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht worden ist, mit einer ähnlichen Substanz, einem anderen Wirkstoff aus dieser Substanzklasse, dem Lixisenatid. Und die hat sehr vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Was ist da rausgekommen?
Ja, das stimmt. Das sind sehr ermutigende Ergebnisse. Das wesentliche Ergebnis ist, dass bei den mit Verum behandelten Patienten, es waren 156 Patienten, deren Diagnose weniger als 3 Jahre zurücklag, dass diese Patienten stabil geblieben sind, während die Kontrollgruppe über den Zeitraum von 2 Jahren die typische Zunahme der motorischen Schwere gezeigt hat, wie wir sie auch aus anderen Studien kennen.
Wie ist es denn mit den Nebenwirkungen?
Die Nebenwirkungen waren jetzt hinsichtlich der wichtigen Organfunktionen Leber, Lunge, Herz unproblematisch, aber leider kam es bei vielen Patienten zu ausgeprägter Übelkeit.
Das heißt, die Studie zeigt, wir haben einen neuen Wirkstoff, der recht gut gegen milde Formen von Parkinson helfen kann, der die Krankheit vielleicht aufhalten kann, aber mit hohen Nebenwirkungen. Was wiegt da jetzt schwerer?
Die Nebenwirkungen sind möglicherweise von einer Substanz zur anderen auch unterschiedlich. Wir sprechen jetzt ja nur von einer von insgesamt schon 3 getesteten ähnlichen Substanzen aus dieser Gruppe der GLP-1-Agonisten. Also zum einen ist das erstmal ein Beleg dafür, dass dieser Wirkmechanismus GLP-1-Agonisten und Parkinson einer ist, der es wert ist, noch weiter, noch länger, noch intensiver beforscht und verfolgt zu werden. Und dann müssen diese Substanzen tatsächlich auch von den entsprechenden Behörden, wenn die Ergebnisse vorliegen, freigegeben werden für die Behandlung der Parkinson-Krankheit. Und Nebenwirkungen, wie wir sie jetzt haben mit Übelkeit, die kann man häufig auch mit anderen Maßnahmen bekämpfen. Man kann vielleicht die Dosis reduzieren. Dosisfindung ist noch eine ganz wichtige Frage. Aber ein anderer wichtiger Punkt ist jetzt natürlich auch für unsere Patientinnen und Patienten, können wir solche Substanzen nur dann einsetzen, wenn sie auch die entsprechende Diabeteserkrankung haben. Der übergewichtige Diabetiker, die übergewichtige Diabetikerin, die das Lixisenatid oder das Exenatid aus der Diabetes-Indikation bekommt und Parkinson krank ist, wird dann hinsichtlich Diabetes und Parkinson profitieren. Und ob und unter welchen Bedingungen die Hersteller der Substanz beziehungsweise die Inhaber der entsprechenden Rechte die Nutzung auch für Parkinson beantragen werden und ob die Behörden das dann genehmigen, Das sind alles Dinge, die sich wahrscheinlich erst in den nächsten Jahren abzeichnen werden.
Sie sagen es, so ein Zulassungsprozess dauert unglaublich lange. Die Menschen, die jetzt an Parkinson erkrankt sind, die haben diese Zeit nicht. Wie würden Sie denn in Ihrer Praxis vorgehen? Macht das Sinn, dass man in den Off-Label-Use, wie es heißt, geht, dass man also diese Wirkstoffe, die auf dem Markt sind, Semaglutid, ich habe es erwähnt, das ist der Wirkstoff aus dem Diabetes-Medikament Ozempic, dass man das im Off-Label-Use den Patienten gibt?
Das ist gut, dass Sie das ansprechen. Tatsächlich ist gerade für das Semaglutid die Datenlage hinsichtlich Parkinson nicht vorhanden, aber für andere Substanzen, wie eben das Exenatid, gibt es entsprechende Daten. Und unsere Praxis bis jetzt war tatsächlich schon die, dass wir Menschen mit einer solchen Komorbidität, Diabetes oder Prädiabetes, den Einsatz von dieser Substanz nahegelegt haben. Und das immer mit den behandelnden Hausärzten, Hausärztinnen oder Internisten abgesprochen haben. Ob man jetzt den schlanken, sonst gesunden Nicht-Diabetiker, den jungen Mann, mit dem ich heute gerade in der Ambulanz darüber gesprochen habe, auch damit off-label behandeln soll oder ob er das Geld in die Hand nehmen soll und sich dann selber behandeln soll. Ich glaube, das ist etwas, was wir in den nächsten Wochen und Monaten auch ganz intensiv diskutieren werden. Nächste Woche findet ja in Rostock der Deutsche Parkinson-Kongress statt. Und ich denke, dass das eine Art Ad-hoc-Thema sein wird, wie man mit diesem Phänomen umzugehen hat.
Sagt Professor Ulrich Wüllner, er ist Direktor für der Klinik für Parkinson, Schlaf- und Bewegungsstörung an der Universität Bonn. Und er hat für uns neue Daten eingeordnet. Wirkstoffe aus der Ozempic-Klasse halten offenbar auch Parkinson auf. Solaris Geoengineering, das ist eine Methode, um die Sonne zu dimmen und damit den Klimawandel zu entschärfen. Und wenn man sich nur den passenden Vergleich sucht, dann klingt das sogar bezahlbar.
Wir sprechen von vielleicht 10 Milliarden Euro, vielleicht 20 Milliarden Euro. Das ist weniger als der jährliche Verkauf an Kaugummi. Das heißt, für weniger als Kaugummi kann man die Welt um ein halbes Grad Celsius oder vielleicht ein Grad Celsius sogar abkühlen.
Das klingt gut und gesagt hat das der Harvard-Forscher Frank Keutsch vor 2 Jahren im Deutschlandfunk. Was er meint ist, jeder Einzelne müsste nur einen lächerlichen Beitrag leisten und schon wäre die Klimabombe entschärft. Nicht, dass er und seine Mitstreiter wirklich die Sonne dimmen wollten. Sie wollten Chancen und Risiken der Methode erforschen. Aber damit sind sie jetzt offenbar gescheitert. Von meiner Kollegin Thomas Schröder habe ich mir vor der Sendung die Hintergründe erklären lassen. Die Basics zum solaren Geoengineering zuerst.
Naja, im Prinzip ist das so eine Art Sonnenschutz für unseren Planeten. Man versucht, einen Teil der Sonnenstrahlung, die auf die Erde trifft, wieder zurück ins All zu schicken. Und das kann man auf unterschiedliche Weisen machen. Zum Beispiel kennt man das von Vulkanausbrüchen und das lässt sich ja auch gerade wieder in Indonesien beobachten. Bei Vulkanausbrüchen werden viele Schwefelpartikel in die Atmosphäre geschleudert und die sorgen dann dafür, dass wir so ein bisschen von der Sonne abgeschirmt sind.
Also es ist so eine Art Gegeneffekt zum Treibhauseffekt, kann man sagen.
Ja, also dadurch wird es auch vorübergehend kühler auf der Erde. Und diesen natürlichen Prozess, den kann man auch nachmachen, indem man einfach Schwefelpartikel in die Stratosphäre bringt.
Das Experiment, das jetzt zu Ende gegangen ist, heißt SCOPIC. Das war ein Experiment an der Universität von Harvard. Die wollten die Methode erforschen. Jetzt ist damit Schluss. Warum?
Ja, SCOPEX wollte zuerst in den USA und später dann in Nordschweden mit so Stratosphärenballons, die in große Höhen aufsteigen können, so ganz kleine Mengen an Partikeln in die Stratosphäre ausbringen. Sie sind allerdings in beiden Ländern auf ziemlich starken Widerstand gestoßen, einmal von Indigenen, aber auch von Umweltgruppen. Die befürchten einfach, dass wenn wir das Geoengineering erforschen, dass das auch so ein bisschen den Weg ebnet für die Anwendung. Und letztlich ist nie ein Ballon in dem Projekt gestartet. Und Harvard und Frank Keutsch, den wir hier zu Beginn gehört haben, die haben jetzt das Ende des Projekts bekannt gegeben.
Kann man sagen, dass die seriöse Forschung aussteigt?
Naja, es war schon das größte Experiment. Aber Harvard und auch Keutsch sagen beide, dass sie an dem Thema dranbleiben wollen. Es gibt auch einen unabhängigen britischen Forscher, der sagt, er hätte selber Tests mit einigen Gramm Schwefel durchgeführt. Das Projekt fand aber ganz still und heimlich statt. Und das scheint so ein bisschen die Lehre aus dem Scopex-Experiment zu sein.
Also wenig Öffentlichkeit ist besser. Aber kann das denn jeder einfach so machen? Wie ist denn die internationale Rechtslage?
Also Ende Februar gab es ja gerade die Umweltversammlung der UN. Und da hat die Schweiz versucht, eine Resolution einzubringen, die darauf gedrungen hat, dass jetzt mal ein Gutachten zum solaren Geoengineering zumindest erstellt wird. Diese Resolution ist aber gescheitert, und zwar schon zum zweiten Mal nach 2019. Das heißt, global gesehen gibt es jetzt eigentlich keine Regeln oder Standards. Also es gibt Länder wie Mexiko zum Beispiel, die das Geoengineering der Solare auf ihrem Boden verboten haben. Es gibt natürlich auch Forschungsprojekte und Universitäten, die sich Regeln oder Standards geben. Aber was ich noch viel bedenklicher finde als jetzt so die im Schatten der Öffentlichkeit agierenden Forschungsprojekte, das ist, dass es auch ein erstes amerikanisches Unternehmen gibt, das mit dem solaren Geoengineering jetzt Geld verdienen will. Das heißt Make Sunsets, und der Gründer dieses Unternehmens, Luke Eismann, der hat mir die Rechtslage mal so beschrieben, dass er gesagt hat, naja, jeder kann Schwefel in die Stratosphäre schmeißen und keinen kümmert's.
Yeah, some international consensus would be better. However,
ein internationaler Konsens wäre sicher besser. Die UN oder ein anderes Gremium, das sich darum kümmert. Sie wissen schon, die vernünftigen Erwachsenen, die das Sagen haben und für die globale Abkühlung sorgen, um mehr Zeit für die Dekarbonisierung zu gewinnen. Das wäre das Beste. Das Zweitbeste ist das, was ich mache.
Was genau macht er denn?
Also die kaufen so Wetterballons, füllen die mit Helium und packen da Schwefeldioxid rein, lassen die dann ein paar Kilometer in die Höhe steigen und dort zerplatzen die. Auf diese Weise, so sagt das Unternehmen, hat es mit 64 Ballons bereits so viel Schwefel in die Stratosphäre gebracht, dass dadurch über 30.000 Tonnen CO2 für ein Jahr kompensiert wurden. Also die Erwärmung, die von diesen 30.000 Tonnen verursacht würde. Kontrolliert wird das aber überhaupt nicht. Und trotzdem verkaufen sie mit jedem Monat mehr Zertifikate, die übrigens nur 9,95 Euro pro Jahr und pro Tonne CO2 kosten. Gekauft werden die von Privatpersonen hauptsächlich. Es gibt jetzt auch ein Unternehmen, was eingestiegen ist. Und bis Ende des Jahres wollen sie damit profitabel werden.
Ist also der Handel von Klimazertifikaten, der da letztendlich dahinter steht?
Ja, es ist der freiwillige Handel. Und das sind Kühlungszertifikate, weil natürlich CO2 nicht aus der Atmosphäre entnommen wird, sondern der Planet nur abgekühlt wird. Und ich denke, auch wenn die Mengen an Schwefel, die da jetzt ausgebracht werden, momentan noch gering sind, ist es schon irgendwie eine Tür, die da jetzt aufgestoßen wurde. Denn so Fragen wie, wer profitiert vom solaren Geoengineering, wer entscheidet darüber und auf welchen Weg führt uns das Ganze eigentlich, die werden ja bisher öffentlich und politisch fast gar nicht geführt oder sogar gemieden. Das sieht man ja auch an der gescheiterten UN-Resolution. Und wenn jetzt die Wissenschaft dazu sich nach den Erfahrungen von Scopex auch aus der Öffentlichkeit zurückzieht und Unternehmen jetzt einfach alle Risiken ignorieren und einfach ihr Ding machen, dann ist das eine gefährliche Entwicklung.
Thomas Schröder war das zum Aus von Scopex und dem Stand der Dinge beim solaren Geoengineering, der Idee, die Sonne mit einem Staubschleier in der Atmosphäre zu dimmen. Und jetzt übergebe ich noch einmal an Friederike Walchner-Serie mit den Meldungen.
Ein Lavatunnel in Saudi-Arabien diente Menschen in der Jungsteinzeit als Wohnstätte. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin PLOS ONE. Sie untersuchten archäologische Funde im Lavatunnel im Mirsan im Norden Saudi-Arabiens. Höhlenkunst sowie Überreste von Pflanzen und Knochen deuten darauf hin, dass der Tunnel den Menschen vor etwa 10.000 Jahren als Unterschlupf diente. Wandzeichnungen von Kühen, Schafen, Ziegen und Hunden belegen, dass die Menschen damals eng mit ihren Tieren zusammenlebten. Die Analysen liefern auch neue Erkenntnisse über jungsteinzeitliche Essgewohnheiten in der Region. Demnach aßen die Menschen sehr proteinreich. Mit der Zeit stieg aber der Anteil von Pflanzen aus landwirtschaftlichem Anbau, wahrscheinlich an den Oasen in der Umgebung.
Forschende identifizieren ein mögliches Frühwarnzeichen für Multiple Sklerose.
Etwa 10% der Menschen mit Multipler Sklerose, kurz MS, zeigen eine spezifische Autoantikörpersignatur. Das berichten Forschende im Fachmagazin Nature Medicine. Dieser Biomarker könnte in Zukunft bei der Diagnostik helfen, da er schon Jahre vor dem Ausbruch der Erkrankung auftritt. Mithilfe einer großen Datenbank mit Blutseruminformationen von rund 10 Millionen Menschen hat das US-amerikanische Forschungsteam Blut von mehreren hundert MS-Betroffenen Jahre vor und Jahre nach dem Ausbruch der Krankheit analysiert. Im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigte sich dann die spezifische Autoantikörpersignatur.
Bodenabsenkungen könnten in Zukunft ein Drittel der Stadtbevölkerung in China betreffen.
Ein chinesisches Forschungsteam hat für eine Studie im Fachmagazin Science Satellitendaten ausgewertet. Demnach sinkt der Boden in knapp der Hälfte der untersuchten urbanen Flächen in China ab. In 16% der Fälle sind es sogar mehr als 10 Millimeter pro Jahr. Verantwortlich für die starken Bodenabsenkungen ist laut der Studie vor allem die Entnahme von Grundwasser durch den Menschen. Aber auch das Gewicht der Gebäude und Vibrationen durch den Verkehr sind mögliche Ursachen.
Versteckter Hörverlust hat möglicherweise neuronale Ursachen.
Betroffene mit verstecktem Hörverlust hören in ruhiger Umgebung in der Regel gut. Bei vielen Hintergrundgeräuschen verschlechtert sich die Wahrnehmung aber deutlich. Bisher haben Forschende angenommen, dass Schäden im Innenohr, zum Beispiel durch laute Musik, für den Hörverlust verantwortlich sind. Ein deutsches Forschungsteam hat jetzt bei Experimenten mit Wüstenrennmäusen festgestellt, die Ursache liegt womöglich eher im zentralen Nervensystem. Laut den Ergebnissen im Fachmagazin The Journal of Neuroscience waren bei den schwerhörigen Wüstenrennmäusen bestimmte Rezeptoren im Gehirn verändert, die dafür zuständig sind, relevante Signale von Störgeräuschen zu trennen.
Eine der größten Schlangen der Welt lebte im heutigen Indien.
Fossile Überreste der neu entdeckten Art Vasuki indicus weisen darauf hin, dass die Riesenschlange vor rund 47 Millionen Jahren lebte und möglicherweise über 15 Meter lang werden konnte. Indische Forschende haben dafür 27 erhaltene Wirbelknochen analysiert, einige davon mehr als 11 Zentimeter breit. Laut der Studie im Fachmagazin Scientific Reports hatte die Schlange demnach einen breiten zylindrischen Körper. Aufgrund ihrer Größe vermuten die Forschenden, dass sich Vasuki indicus langsam fortbewegte und ihre Beute, ähnlich wie Anacondas, aus dem Hinterhalt überraschte. Die Knochenfunde stammen aus einer Braunkohlemine im Westen Indiens. Weitere Analysen ergaben außerdem, dass es sich bei dem Individuum wohl um eine ausgewachsene Schlange handelt.
Sternzeit, 19. April. Kosmischer Sonnenschirm für die Erde. Um dem Klimawandel auf unserem Planeten zu begegnen, schlägt eine Stiftung in den USA einen riesigen Sonnenschirm im Weltall vor. Der soll die Wärmestrahlung der Sonne etwas mindern und so die Erde kühlen. Es reicht, so heißt es, wenn gut 1% der Sonneneinstrahlung blockiert wird. Aber auch dafür müsste das Schattensegel wohl mehr als 4-mal so groß wie Deutschland sein. Der himmlische Sonnenschirm würde etwa 1,5 Millionen Kilometer entfernt Position beziehen. Dort lässt er sich ohne allzu großen Aufwand halbwegs stabil halten. Von der Erde aus wäre ein kleiner Punkt vor der Sonne zu sehen. Ein einziges Riesensegel zu bauen ist unmöglich. Stattdessen setzt das Schattenteam auf zigtausende kleiner Segel, die zusammen eine riesige Fläche bilden. Zwar soll eine dünne Folie zum Einsatz kommen, aber auch damit wäre der Sonnenschirm im All zig Millionen Tonnen schwer, schätzt das Team. Der riesige Sonnenschirm ließe sich, wenn überhaupt, nur errichten, wenn die neue Starship-Rakete von SpaceX im Routinebetrieb ist. Tausende Raumflüge wären für den Bau des Segels nötig. Später, so hofft man, ließe sich ein Sonnenschirm mit Rohstoffen vom Mond direkt im All bauen. Unklar ist, wie gut sich die Schattenraumschiffe steuern lassen und welchen Effekt die vielen kleinen Asteroiden haben, die im Laufe der Zeit die Segel durchlöchern werden. Das alles klingt nach Science Fiction und ist es auch. Um die Erde vor dem Sonnenstich zu bewahren, wird der Weltraum auf absehbare Zeit kaum helfen können.
Ein riesiger Sonnenschirm im All. Wenn Sie die durchaus spannende Geschichte hinter diesem Projekt verstehen wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren Podcast Deep Science. Da finden Sie diese und andere Folgen unserer neuen Staffel. Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.